Das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Das tun nicht nur die Blauen, sondern auch die Schwarzen, die Roten, die Grünen und die Gelben im Wahlkampf. Das Geld sitzt verbal ziemlich locker. Soziale Wohltaten nennen es die einen, notwendige Gerechtigkeit die anderen. Ganz besonders viel Fantasie ist am Werk, wenn es um die Finanzierbarkeit geht. Am liebsten natürlich nachhaltig. Rente, Bürgergeld, Mindestlohn, wie viel Sozialstaat ist bezahlbar? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Julia Löhr ist bei uns, Wirtschaftskorrespondentin im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Thomas Hoppe ist Bundesvorsitzender des Verbandes Die Jungen Unternehmer. Sie sind auch engagiert in der Kommunalpolitik in Laatzen in Niedersachsen, parteilos. Früher waren Sie mal in der CDU gewesen. Professor Sebastian Dulin ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das ist die ganze Bezeichnung. Und Sie sind Professor für allgemeine Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Außerdem sind Sie Mitglied der SPD. Und Moritz Höfgen ist bei uns. Höfgen, Ökonom, Journalist und Macher des YouTube-Kanals Geld für die Welt. Sie sind auch Mitarbeiter, sind zwar nicht Mitglied in der Partei Die Linke, aber Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten dieser Partei. Frau Löhr, die Deutschen sehen laut einer Umfrage im ARD-Deutschland-Trend die wirtschaftliche Lage als aktuell drängendstes Problem an. Seit 15 Jahren sei es nicht mehr so schlecht gewesen. Steht es denn tatsächlich so schlecht um den Standort Deutschland?
Ja, wir haben ja heute gerade die neuen Zahlen für das vergangene Jahr bekommen. Also auch 2024 hat sich Deutschland in einer Rezession befunden. Das ist das zweite Jahr in Folge. So schlecht war es seit der Krise Anfang der Nullerjahre nicht. Also das ist gerade schon eine recht kritische Situation. Und es gibt jetzt auch wenig Aussicht auf Besserungen. Also die Ökonomen sagen für das laufende Jahr so 0,3, 0,4% Wachstum. Wenn es gut läuft, eben. Ja. Es gibt auch einige, die sagen, vielleicht noch mal eine Rezession. Mhm. Also das sind alles ziemlich maue Aussichten. Und deswegen macht er ja dann so ab dem Ampelende schon das Wort, die Runde. Wir werden jetzt einen Wirtschaftswahlkampf erleben. Aber wie Sie ja auch in dem Titel der Sendung schon suggerieren, so richtig Wirtschaftswahlkampf ist das zumindest nach meinem Gefühl noch nicht.
Könnte noch kommen, Herr Dulin. Bei Schwächeln der Wirtschaft fällt der Blick ja ziemlich schnell auf die hohen Sozialausgaben. 30% des Bruttoinlandsprodukts, also das heißt, die gesamten Wirtschaftsleistungen wandern in die Sozialaufgaben. Größter Posten ist die Rente. 22% der Menschen in Deutschland sind über 65. Das sind etwa knapp 19 Millionen, werden auch noch mehr werden. Die Rente muss krisen- und zukunftsfest gemacht werden. Das gilt ja auch für Kranken- und Pflegeversicherung. Muss da jetzt die ganz, ganz große Reform im gesamten Sozialbereich her?
Also ich sehe keine Notwendigkeit, das Sozialsystem bei uns vollständig umzubauen oder gar abzureißen, wie sich das einige vorstellen. Aus meiner Sicht ist es finanzierbar in der Form. Es hat sich auch nicht viel getan. Also wir geben ähnlich viel dafür aus, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, wie die letzten 20 Jahre auch, grosso modo. Und da gibt es aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, die Abrissbirne zu nehmen. Aber wir haben in Einzelbereichen tatsächlich Probleme. Also ich glaube, wir haben Qualitätsprobleme, Organisationsprobleme, Digitalisierungsprobleme, vor allem im Gesundheitsbereich. Aber ansonsten würde ich sagen, der Grundaufbau ist solide und kann auch so bleiben.
Hoppe, Sie betonen ja, dass der Faktor Arbeit immer teurer würde. Die hohen Sozialversicherungsbeiträge würden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hemmen. Wo müsste da oder wo muss eine neue Regierung, eine neue Koalition ansetzen?
Faktor Arbeit ist einer der Hauptfaktoren der Kosten in Deutschland für die Unternehmen. Wir haben neben dem Faktor Arbeit haben wir noch eine sehr hohe Steuerlast in Gänze in Deutschland. Wir haben hohe Energiekosten, wir haben viele Themen. Und da ist einer der Punkte, warum es momentan für Unternehmen sehr schwierig ist, die Arbeit. Und hier muss die nächste Regierung dringend an die Lohnzusatzkosten ran, diese entsprechend reduzieren. Wir liegen bei über 42%. Wir müssen dort auf Minimum 40% runterkommen, um es auch attraktiver machen.
Maximum, meine ich.
Maximum 40%. Ja. Darf gerne weiter runtergehen. Dass wir entsprechend dort wieder Luft zum Atmen haben für Unternehmen, die in Deutschland wieder investieren wollen, weil momentan ist es sehr schwierig in Deutschland. Und wir haben eine Umfrage im Verband bei uns gemacht. 60% der Unternehmen investiert momentan nicht mehr in Deutschland.
Mhm. Sie monieren insgesamt auch die hohen Lohnkosten. Jetzt muss er ja, wenn Sie mit die Nachfrage starten, wir haben ja auch einen Fachkräftemangel. Das bedeutet, wenn wir Fachkräfte haben wollen, brauchen wir attraktive Arbeitsplätze. Mit niedrigen Löhnen werden Sie da wenig anlocken können.
Genau, wir brauchen vor allem mehr Netto vom Brutto. Ich meine, die attraktiven Arbeitsbedingungen sind momentan nicht gegeben. Viele Fachkräfte kommen nicht mehr nach Deutschland, weil es andere Länder gibt, wo ich einfach mehr von meiner Arbeitsleistung bekomme. Das heißt, wir müssen hier die Rahmenbedingungen verbessern, dass wir auch wieder Fachkräfte nach Deutschland bekommen. Und dann wird es auch einfach, dass die Wirtschaft hier wächst. Aber momentan, wir haben viele Hausaufgaben, die wir erledigen müssen, oder die Politik. Und eine davon ist eine, die Fachkräfte wieder reinzuholen.
Herr Höfgen, wie bewerten Sie denn das? Bremsen die hohen Sozialausgaben die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aus?
Ja, diese hohen Sozialausgaben sind auf jeden Fall schlecht, vor allem erstmal für die Binnenwirtschaft, für den Konsum. Die sind ja jetzt im Jahreswechsel auch wieder hochgeschnellt. Also wer gesetzlich krankenversichert ist, der hat das sicherlich gemerkt. Da gab es ein unschönes Schreiben. Und das sorgt dafür, wenn es weniger Netto vom Brutto gibt, dass die Leute sich weniger leisten können. Heißt, im Supermarkt, in der Innenstadt, im Einkauf wird gespart. Das ist auch, was wir sehen. Ist nicht nur die Industrie, die es schwer hat, sondern auch die Binnenwirtschaft in Deutschland, der Bäcker, der Friseur.
Jetzt ist das Modell der deutschen Exportwirtschaft, das uns ja über viele Jahrzehnte Wohlstand gebracht hat, offensichtlich in der Krise, gerät im internationalen Vergleich unter Druck. Nicht nur die Automobilbranche in China als Beispiel. Wie sehr bedroht denn diese internationale Konkurrenz unseren Sozialstaat?
Die Voraussetzung dafür, dass weiter der Staat so viel Geld verteilen kann für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung, für das Elterngeld und vieles andere mehr, was es an Leistungen gibt, ist natürlich, dass es weiterhin viele Unternehmen und Arbeitskräfte gibt, die Sozialabgaben zahlen. Von daher hängt das eine natürlich mit dem anderen zusammen. Und wir haben jetzt in den vergangenen Jahren erlebt, dass viel mehr Investitionen aus Deutschland abgeflossen sind, als Investitionen nach Deutschland gekommen sind. Wir haben jetzt in wenigen Tagen die Amtsübergabe in den Vereinigten Staaten und einen Präsidenten, der dort noch viel aggressiver als schon Joe Biden darum werben wird, dass Unternehmen dort vor Ort produzieren. Also von daher ist das in der Tat so, dass sich die Frage stellt, wie lange lässt sich das auf diesem Niveau finanzieren, zumal wir ja auch die Situation haben, dass die Gesellschaft altert. Wir haben mehr Rentner, die versorgt werden müssen. Und das ist eben ein Problem, was bislang, zumindest aus meiner Sicht, noch nicht gelöst ist.
Wir müssen ja jetzt auch das Kunststück hinkriegen, möglicherweise unsere wirtschaftlichen Strukturen etwas weiter weg vom Export, jedenfalls zu der bisherigen Export, zu entwickeln. Auf der anderen Seite aber die Sozialstaatskosten im Griff behalten. Möglicherweise kann das ja auch zu einer geringeren Wirtschaftsleistung führen in den nächsten Jahren. Wie können wir mit dem Problem am besten umgehen?
Also ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man eine vernünftige Problemanalyse macht, bevor man dann verschreibt, was geändert werden muss. Also was läuft im Moment schief im deutschen Export? Da ist vor allem das Problem, dass Deutschland unter Druck gerät, weil wir zwei große Länder haben, die USA und China, die eben industriepolitisch massivst in die Sektoren gehen, wo Deutschland früher stark war und stark ist. Und das ist das Problem. Dahinzu kommt ein gestiegener Energiepreis, vor allem nach der russischen Ukraine-Invasion. Und das belastet die Wettbewerbsfähigkeit in der Summe. Und wenn man jetzt sagt, wir möchten, und da stimme ich Frau Löhr zu, wir müssen gucken, dass wir den industriellen Kern schützen, dann muss man eben sehen, was können wir tun, um diesen Druck abzufangen. Und da ist, glaube ich, die Diskussion im Sozialstaat das Falsche. Denn der Sozialstaat erschafft auch Jobs. Also Gesundheit, Pflege, das sind Bereiche, wo auch Arbeitsplätze entstehen. Gesundheit auch hochwertige Arbeitsplätze. Ich glaube, man muss diese beiden Debatten trennen. Und eine Sozialstaatsreform ist keine Antwort auf chinesische aggressive Industriepolitik.
Aber der Hintergrund meiner Frage war ja auch die Kosten, die ein Sozialstaat verursacht. Und der muss ja durch Wirtschaftskraft sozusagen aufgefangen werden.
Aber wir reden immer nur über die Kosten. Ich würde sagen, der Sozialstaat hat auch eine wichtige ökonomische Funktion in der Krise. Er stabilisiert nämlich Einkommen. Ja, also wenn man arbeitslos wird und eben nicht auf Null rutscht, kann man weiter konsumieren. Das ist wichtig, damit die Wirtschaft weiterläuft. Gerade haben wir das Problem, dass die Arbeitslosigkeit steigt, mehr Kurzarbeit, immer weniger offene Stellen. Und da hat der Sozialstaat in Gänze eine wichtige Stabilisierungsfunktion. Wir reden immer nur über die Frage, was können wir uns leisten? Und nicht darüber, dass Sozialstaat nicht nur Barmherzigkeit ist, sondern auch knallhart ökonomische Funktionen erfüllt.
Aber wir hatten gerade darüber gesprochen, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wiederherstellen. Und wenn wir die Kosten entsprechend hier im Sozialstaat nicht runterkriegen, dann wird es immer schwierig, weiter zu investieren. Wir müssen in Innovation, in Forschung und Entwicklung investieren. Und wenn wir das machen, dann können wir wieder wettbewerbsfähig werden. Und das sind wir momentan nicht. Wir haben es gesehen mit China und Amerika. Amerika, die stark in unsere Märkte reingehen. Und wir müssen hier wieder innovativer werden. Das kostet alles Geld. Und wenn wir entsprechend zu hohe Kosten im Sozialapparat haben, haben wir nicht das Geld, um entsprechend hier zu investieren.
Aber Herr Hoppe, die aggressive Industriepolitik Chinas, die können Sie nicht mit ein paar Einsparungen im Sozialstaat begegnen. Wenn die deutsche Industrie irgendwie 2-3% Kosteneinsparung hinbekommt, die wird doch keine Autos in China gegen den Willen der chinesischen Regierung verkaufen. Das funktioniert ja so nicht.
Aber wie vorhin schon gesagt, wir haben zum einen die Sozialkosten, wir haben die hohen Energiekosten, wir haben viele Rahmenbedingungen, die aktuell in Deutschland nicht passen. Eines der Punkte ist eben der Sozialkostenbereich, aber auch, wie gesagt, die Fachkräfte, die momentan in Deutschland fehlen. Wir haben eine überbordende Bürokratie. Also wir haben viele Themen, die dringend angegangen werden müssen, die aber nicht angegangen worden sind in den vergangenen Jahrzehnten leider. Und das muss nachgeholt werden, weil sonst schaffen wir es nicht, dass Deutschland wieder vorankommt.
Also mich wundert, dass Sie die Lernauftragsbücher nie als Grund nehmen. Sie sprechen nur über Kostenfaktoren, aber dass die Unternehmen einfach zu leere Auftragsbücher beispielsweise haben und deswegen nicht investieren, insbesondere nicht in die Transformation investieren, weil dann sagt man, oh, wenn die Auftragsbücher leer sind, ich weiß nicht, lohnt sich eine neue Maschine, dann halte ich die Investitionen erstmal zurück. Das heißt, Sie müssen eigentlich fordern, jetzt eine aktive Konjunkturpolitik, also die Regierung muss Gas geben, damit die Auftragsbücher voller werden.
Darf ich da ein bisschen auf die Sprünge helfen? Also diese Sendung würde ja nicht stattfinden, wenn wir nicht Wahlkampf hätten. Und möglicherweise helfen uns jetzt die Wahlprogramme der Parteien, Frau Löhr, also die Union, die FDP vor allen Dingen, setzt sie auf Steuersenkungen für die Unternehmen, auf einen strikten Sparkurs, also das heißt auch Umschichtung im Haushalt. Grüne und SPD wollen eher Investitionen, vor allen Dingen staatlich geförderte, und eine Lockerung der Schuldenbremse. Ist das ein, wo liegt da der Königsweg oder die Wege?
Naja, wir erleben im Moment bei nahezu allen Parteien ein großes Wünsch dir was. Und das Wünsch dir was besteht darin, zum einen zu sagen, die Wirtschaft soll wieder angekurbelt werden, damit sie wieder wächst und die Lage sich endlich verbessert. Das soll nach den Konzepten der SPD und der Grünen sehr stark durch staatliche Investitionen geschehen. CDU und FDP wollen das durch allgemeine Steuersenkungen anreizen. Und auf der anderen Seite sind die Versprechen der Parteien, dass im Sozialstaat relativ wenig passiert. Von daher würde ich Herrn Dulins Aussage vom Anfang doch etwas widersprechen, dass jemand mit der Abrissbirne durch den Sozialstaat gehen will. Das ist in diesem Wahlkampf, finde ich, beim besten Willen nicht zu entdecken, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird suggeriert, dass das eigentlich alles so bleiben kann, wie es ist. Und wir haben jetzt ja gerade auch die Debatte über die Karenztage gehabt, wo ja dann ein Aufschrei durchs Land ging, als mal darüber geredet wurde, ob wir vielleicht zu den Maßnahmen kommen, die in anderen Ländern schon üblich sind. Ja, genau. Also von daher vermisse ich da im Moment bei den Parteien tatsächlich auch eine Ehrlichkeit. Das ist nicht von vorne bis hinten nicht durchfinanziert.
Wir haben ja schon in den letzten paar Jahren gemerkt, die Politik der Subventionen und der Förderung vom Staat hat nicht funktioniert. Wir brauchen eine generelle Verbesserung des Rahmens der Unternehmen in Deutschland, dass wir entsprechend auch über Flächendecken, über alle Branchen hinweg wieder investieren wollen. Wenn ich einzelne Branchen, einzelne Unternehmen herauspicke und die unterstütze, hilft das nicht der gesamten Wirtschaft. Und wir brauchen dringend ein Wachstum der Gesamtwirtschaft wieder in Deutschland, um entsprechend auch eine Sozialstaat finanzieren zu können.
Aber vielleicht kommt ja da Hilfe von der SPD. Die hat ja jetzt im Wahlprogramm einen Made in Germany-Bonus ausgerufen. 10% der Investitionen sind in Unternehmer, wird dann vom Staat in Form von sofort auszuhändigenden Steuergutschriften finanziert. Ist das eine denkbare Lösung?
Das ist die Frage, wie das dann entsprechend. Also, wie soll es finanziert werden? Über Steuernachlässe dann?
Ja, über Steuergutschriften. Die Schuldenbremse soll
gelockert werden dafür. Genau, was wir entsprechend nicht wollen. Wir wollen einfach also im Endeffekt, es gibt ja genug Geld im Haushalt. Wir haben über 1 Billion Euro, die momentan eingenommen werden an Steuernahmen. Das heißt, wir haben ja nicht zu wenig Geld, wir haben kein Einnahmen- und Ausgabenproblem. Wir müssen gucken, wie wir hier sinnvoll die Gelder allokieren und nicht in die falschen Anreize schaffen. Der gesamte Rahmen muss verbessert werden, aber nicht wieder einzelne Steuergeschenke dort verteilen.
Aber das ist jetzt widersprüchlich, ehrlicherweise, weil wenn Sie für allgemeine Unternehmenssteuersenkungen zum Beispiel sind, ich meine, Investitionen zu prämieren und dadurch, dass die Unternehmen und den Unternehmen dadurch die Steuerlast zu mindern, ist ja in der Wirkung genau das. Mit dem Vorteil allerdings, dass ich nicht die Unternehmen die Steuern reduziere, die einfach sagen, alles klar, wenn die Steuern geringer sind, dann behalte ich die Gewinne einfach oder schütte die aus, sondern explizit die investieren. Unabhängig sogar davon, früher war das ja mal an Klimaschutz, an Vorgabe gebunden, kommt ja auch so von Joe Biden aus den USA, da haben Olaf Scholz und Robert Habeck es herkopiert. Mittlerweile verknüpfen sie es nicht mehr mit Klimaschutz, sondern nur noch wird überhaupt investiert. Und insofern ist das zielgerichteter. Plus müsste Sie als junger Unternehmer eigentlich interessieren. Der Vorteil, wenn ich nicht die Steuer senke, sondern eine Prämie auszahle, ist, ich treffe auch Unternehmen, die noch keine Gewinne machen. Zum Beispiel junge Unternehmen, Startups, die würden ja durch die Prämie auch profitieren. Unternehmenssteuern zahlen die häufig noch nicht, wenn die noch nicht in der Gewinnzone sind.
Trotzdem ist die Frage der Finanzierung. Wir haben angesprochen, soll wahrscheinlich über die Aufhebung der Schuldenbremse finanziert werden, was eben nicht was der falsche Weg ist. Aber wir müssen gucken, wie wir die Gelder, die wir aktuell haben, in eine sinnvolle Maßnahme allokieren und nicht hier wieder die Schuldenbremse aufheben. Weil wenn man sie einmal öffnet, öffnet man die Büchse der Pandora, da wird nachher alles Mögliche an Investitionen getätigt. Das heißt, da wird nicht mehr nur eine sinnvolle, die ich als Ökonom als Investition verstehe, nachher wird in jeden einzelnen Bereich, da kommt jeder Minister an, ich möchte in den und den Bereich investieren, da wird nachher alles als Investition ausgelegt.
Schuldenbremse ist Ihnen also wichtiger als geringere Steuern?
Nö, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Man kann die Gelder, die da sind, anders entsprechend verteilen.
Gut, ich wäre der Meinung, oder das ist eigentlich relativ klar, dass wir in Deutschland öffentliche Investitionen brauchen. Die Infrastruktur ist in einem erbärmlichen Zustand. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, wir sind ja gewerkschaftsnah, zusammen ausgerechnet, wie viel da investiert werden sollte. 600 Milliarden Euro über 10 Jahre, um den Kapitalstock, den öffentlichen Kapitalstock wieder fit für das nächste Jahrhundert oder für das laufende Jahrhundert zu machen, damit Deutschland nicht mehr in einer Infrastruktur des 20. Jahrhunderts arbeiten muss. Und wir haben auch gezeigt, dass die Finanzierung über eine Kreditaufnahme der sinnvollste und beste Weg wäre. Und dafür sollte man die Schuldenbremse entsprechend reformieren, dass sie die Flexibilität erlaubt. Denn was die Schuldenbremse jetzt tut, ist, obwohl wir im Vergleich der großen Industrieländer den niedrigsten Schuldenstand haben, der weiter fällt, und wir sehr, sehr niedrige Zinsen immer noch zahlen, dürfen wir keinen Kredit aufnehmen. Das ist übrigens das, also Unternehmen, die ohne eine Kreditaufnahme Investitionen finanzieren, das gibt es sehr, sehr wenig. Und es ist auch völlig idiotisch, Investitionen nicht zu machen, wenn ich weiß, dass ich eine ordentliche Rendite darauf kriege und nur viel, viel weniger als Zinsen zahlen
muss. Aber es kann ja keine Rede davon sein, dass Deutschland keine Schulden mehr macht. Also der Haushalt, der für 2025 geplant war, sah Ausgaben von ungefähr 490 Milliarden Euro vor. Das ist ein Drittel mehr als in der Vor-Corona-Zeit.
Ja, aber die Preise sind gestiegen. Das ist meistens Inflation davon.
50 Milliarden Neuverschuldung wären in diesem Haushalt drin gewesen. Also das ist eine Mehr, dass überhaupt kein Spielraum für Schulden da ist.
Das habe ich auch nicht
Schulden
gesagt.
Sind so ein bisschen die Droge der Politik, also vor allem der Sozialdemokraten und der Grünen. Sie können davon einfach nicht genug haben. Es wird immer nach Wegen gesucht, wie der Staat mehr Einnahmen sich verschaffen kann. Und dieses andere Problem, mal zu schauen, wo könnte man denn auch was sparen? Wo sind vielleicht Ausgaben im System, die viel zu hoch sind und wo man mal kürzen könnte? Das kommt halt einfach zu kurz. Und das, finde ich, ist in der aktuellen Debatte eben auch wieder so deutlich zu sehen, dass da einfach überhaupt kein Wille ist, sondern dass es immer darum geht, mehr Geld in die Systeme zu bringen.
Aber ist es nicht komisch, dass Deutschland im internationalen Vergleich, wenn es ums Wachstum geht, ganz unten steht, ja, Absteigerplatz. Aber wenn es um den öffentlichen Schuldenstand geht, da Weltmeister ist und meint, sie wären die Allerbesten. Also kein G7-Staat von den großen Industriestaaten hat so einen geringen Schuldenstand wie Deutschland. Die sind alle weit über 100%. Ist das nicht schräg?
Ich finde es jetzt nicht erstrebenswert, die Probleme, die Frankreich zum Beispiel gerade hat, dass wir die jetzt auch bekommen sollten. Also da wäre ich doch sehr vorsichtig.
Was spricht dagegen, dass wir auch bei Anfragen, die gerade vorgeschlagen, sinnvollerweise gucken, wo haben wir deutliche Ineffizienzen, wie kann man vielleicht die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben, wie kann man vielleicht entbürokratisieren. Das würde schon viel helfen, der Wirtschaft helfen, dem Land helfen. Wenn man da mal anfangen würden, wo man sparen kann, dann kann man gucken, wie man die Gelder, die dann frei, wenn auch investieren kann. Und die 600 Milliarden, die Sie angesprochen hatten, die werden nicht von heute auf morgen fällig. Die werden über die nächsten Jahrzehnte, Jahre
verteilt. Jedes Jahr 16 Milliarden. Also das ist von heute auf morgen und es ist schon lange vernachlässigt worden. Und Sie reden von Digitalisierung, da braucht die öffentliche Hand Investitionen für. Das kommt nicht von ohnehin. Und Sie reden von Bürokratieabbau. Manchmal brauchen Sie sogar mehr Personal für Bürokratieabbau, weil die Aufgaben dann schneller und besser gemacht werden können. Also so rum funktioniert das nicht. Und 60 Milliarden, ich habe keinen sinnvollen Vorschlag gehört, wo Sie die aus dem Bundeshaushalt hernehmen. Und das ist übrigens auch das Ergebnis, wie gesagt, das Institut der deutschen Wirtschaft ist kein linksradikales Institut. Ja, die haben auch gesagt, wir sehen nicht, übrigens der BDI schlägt auch höhere Neuverschuldung für Investitionen vor, weil die sagen alle, wir sehen nicht, wie wir kurzfristig diese notwendigen Investitionen aus dem Haushalt rauskürzen können.
Aber sowohl der BDI als auch die Sachverständigen sagen, zuerst mal bitte Sparpotenziale heben.
Und ja, nee, nicht so, also der BDI sagt nicht zuerst einmal, sondern der sagt Sparpotenziale heben, das ist auch richtig. Aber Sie würden doch auch zu Hause nicht sagen, wenn es ins Dach reinregnet, ich saniere das Dach jetzt nicht, bis ich geguckt habe, dass kein Kaffeelatte zu viel gekauft wird.
Wir sind jetzt im Moment noch in der Zeit leider vor dem 23. Februar. Danach sieht es vielleicht auch ganz anders aus, auch möglicherweise mit der Haltung der Union zur Schuldenbremse. Mhm. Die fordern die Schuldenbremse gleichzeitig, stellt sie doch erhebliche Steuersenkungen, Entlastungen, 90 Milliarden, glaube ich, insgesamt.
in Aussicht, sagt dann, man müsste einsparen. Auf der anderen Seite, wir haben es gehört, es muss auch viel investiert werden, trotz Schuldenbremse. Bleiben wir mal bei den Einsparungen, da kommen ja dann oft Sozialmaßnahmen ins Spiel. Christian Lindner kann da ganz unerschrocken agieren, mit dem Rücken zur Wand, hat nichts mehr zu verlieren. Friedrich Merz muss aufpassen, wenn er zu sehr den in die Sozialhaushalte einschneidet. Bei den Renten ist er ja auch schon zurückgerufen. Er sagt, es gibt keine Rentenkürzungen, wobei das ja verfassungsrechtlich gar nicht geht. Das weiß übrigens auch Olaf Scholz, selbst wenn er das Gegenteil behauptet. Aber auch da muss die Union aufpassen. Sie ist auch gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Also das heißt, hier muss ja zumindest die CDU jonglieren mit verschiedenen, in dieser Gleichung mit verschiedenen Unbekannten, damit hinten nach etwas rauskommt. Was kommt denn dann dabei raus bei dieser Wirtschaft und Sozialpolitik?
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass die CDU oder die Union in der Tat nach der Wahl auch entdecken wird, vielleicht nicht ganz so große Änderungen an der Schuldenbremse vorzunehmen wie die anderen Parteien, aber da doch ranzugehen. Ich meine, es gibt ja etliche CDU-Ministerpräsidenten, die da auch Druck machen, und also allen voran Herr Haseloff, der das ja auch ausdrücklich befürworten würde. Und deswegen, ja, ist das wahrscheinlich, dass die Debatte nach der Wahl noch mal aufgemacht wird. Aber eben, es ist ja letztlich dann immer die Frage nach dem Umfang. Und die Union ist jetzt gerade im Wahlkampf in der Tat sehr auf dünnem Eis unterwegs, wie ich finde, weil sie sehr viel verspricht. Steuersenkungen haben Sie schon angesprochen. Anders als im Grundsatzprogramm ist das jetzt auch, was das Renteneintrittsalter angeht, jetzt alles wieder sehr glatt gebügelt worden. Also da soll kein Wähler im Rentenalter oder im rentennahen Alter verschreckt werden. Und wie das finanziert werden soll, ist in der Tat im Moment noch offen. Nur mit Einschränkungen beim Bürgergeld, was die Union ja plant, wird es sicherlich nicht gehen. Und die Hoffnung darauf, dass allein, weil ein Kanzler Friedrich Merz dann da ist und nicht mehr Olaf Scholz, dann auf einmal 2% Wachstum da sind, das ist natürlich auch illusorisch. Also von daher werden wir da, glaube ich, nach der Wahl noch viele Momente der Ehrlichkeit erleben, die wir jetzt gerade noch nicht
auf
sehen.
Auf dünnem Eis unterwegs ist allerdings auch die SPD, die ja zur Gegenfinanzierung der vielen notwendigen Ausgaben fordert, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird, die Erbschafts- und Schenkungssteuer gerechter ausgestaltet wird. Jetzt gehen wir mal durchaus von einem volatilen Wählerverhalten aus bei der Bundestagswahl. Das ist auf gut Deutsch, wir wissen nicht genau, wie das ausgeht. Aber selbst ein ungewöhnliches Wahlergebnis wird nicht dazu führen, dass es parlamentarische Mehrheiten gibt, die genau diese Forderungen der SPD auch nur in die Nähe der politischen Realität rücken wird. Wird da den Menschen auch etwas versprochen, was nicht zu halten ist?
Also eine Vermögensteuer sehe ich nicht in einer großen Koalition, das auf jeden Fall. Aber ich sehe auch nicht die fast 100 Milliarden Steuersenkungen, die die CDU versprochen hat. Also Soli weg, Unternehmenssteuer runter und bei der Einkommenssteuer entlassen, das ist alles sehr, sehr teuer. Auch das sehe ich nicht. Insofern, da tun die sich, glaube ich, nichts. Wenn man die reinen Zahlen nimmt, also wer verspricht größere Entlastungen, ist die CDU sogar noch großspuriger unterwegs als die SPD. Von daher.
Die FDP noch stärker.
Und die FDP noch stärker. Und am allerstärksten, glaube ich, sogar die AfD. Die versprechen das Blaue vom Himmel. Würden dann aus dem Euro aussteigen, dann haben wir auch keine Industrie mehr in Deutschland. Also das ist der absolute Worst Case.
Das heißt, wir gucken uns die Wahlversprechen ja hier alle an. Und wir hören sie ja jeden Tag auf den verschiedenen Medienplattformen. Wir wollen sie auch abklopfen, welche realistische Chance sie haben, dann auch wirklich umgesetzt zu werden. Von diesen Versprechungen wird nicht so viel übrig bleiben, Herr Dolin.
Na, ich würde mir ja schon wünschen, dass von den Investitionsversprechungen was übrig bleibt. Und da gibt es ja durchaus auch tatsächlich auf Länderebene CDU-Ministerpräsidenten, die sagen, wir brauchen mehr Investitionen, würden uns gerne Kredit finanzieren. Also ich würde mir schon wünschen und hoffe, dass da was kommt. Und auch durchaus bei Investitionsförderung der Unternehmen kann man sich auch vorstellen, dass da eine Schnittmenge ist. Also die SPD und die Grünen wollen diese Prämie für Investitionen. Die CDU will neben den Steuersatzsenkungen Sonderabschreibungen. Jetzt kann man sagen, es gibt da gewisse Parallelen zu. Also da kann durchaus was kommen. Und da kann ich mir auch Kompromisse vorstellen. Weil Sie gesagt haben, die SPD verspricht Sachen, für die es keine parlamentarische Mehrheit gibt. Das ist ja bei allen Parteien im Grunde so, dass sie erstmal was versprechen, was ihrer Partei und ihrem Klientel am nächsten ist. Und dann muss man in Koalitionsverhandlungen gucken, wie man da einen Kompromiss draus findet. Und das haben wir die letzten Jahre auch immer gesehen. Ich meine, 2005 hatten wir eine Wahl, wo dann später rauskam, da hatte die SPD versprochen, keine Mehrwertsteuererhöhung. Die Union wollte 2% haben und damit Sozialbeiträge senken. Und am Ende kamen 3 Prozentpunkte raus und 2/3 davon sind in den Haushalt geflossen. Also man muss nochmal, also da kommen dann spannende Kompromisse am Ende raus. Aber also ich glaube, man kann nicht verlangen, dass diese Kompromisse von den Parteien vorweggenommen werden.
Ganz besonders spannend, mutmaßlich, werden Koalitionsverhandlungen beim Thema Renten. Das wird ja jetzt vor der Bundestagswahl, obwohl ja angekündigt war, dass man sich darüber auch in der laufenden Legislaturperiode noch unterhält, wird ja wohl nichts mehr. Was wird denn da passieren? Ist das dann ein Mikado-Spiel? Denn das, damit kann man ja eigentlich seine eigene Parteiexistenz ruinieren, wenn man da falsch liegt.
Ja, also das merkt man ja gerade bei der Union. Also Karl-Josef Laumann vom Sozialflügel hat im Sommer beim Parteitag ja ausdrücklich gewarnt, dass man das Rententhema bitte nicht zum Wahlkampfthema machen solle, weil damit könne man Wahlen verlieren. Deswegen findet sich dazu jetzt im Unionsprogramm relativ wenig, außer Arbeitsanreizen für Senioren, die gerne länger arbeiten möchten. Aber jetzt kein Druck im Sinne eines höheren Renteneintrittsalters. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird, weil ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo, relativ lange ist das schon her, 5 Arbeitnehmer einen Rentner finanziert haben. Jetzt sind wir ungefähr bei 2:1, wir laufen auf 1,5 zu 1 zu. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wir haben aktuell schon einen relativ hohen Beitragssatz, der wird jetzt mutmaßlich dann über 20% steigen, womit wir dann wieder die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber belasten. Also dieses System ist auf Kante genäht. Es gibt keine langfristige Finanzierung im Moment absehbar. Und ja, ich frage mich, wie sich das, also ich sehe im Moment keine Partei, die das wirklich ehrlich angehen sollte. Das Rentenpaket, was die Ampelkoalition geplant hatte, war aus meiner Sicht ein Verrat an den Jungen. Also es hat ja den Nachhaltigkeitsfaktor ausgehebelt, mit dem eben die Jungen vor allzu stark steigenden Beiträgen geschützt werden sollen. Und so wie Olaf Scholz gerade Wahlkampf macht und so wie Friedrich Merz gerade Wahlkampf macht, sehe ich nicht, dass da tatsächlich eine verlässlichere Finanzierung, die auch den Interessen der jüngeren Generation gerecht wird, zustande kommt.
Was wäre das denn zum Beispiel?
Naja, aus meiner Sicht müsste das Renteneintrittsalter deutlich steigen und es dürfte weniger Anreize für Frührentner geben. Also, das
also Rentenkürzungen de facto?
Nein, nicht Rentenkürzungen. Auch das ist ja wieder das Wording von Olaf Scholz. Wenn die Renten nicht ganz so stark steigen, wie die Löhne steigen, ist das keine Rentenkürzung, sondern es ist ein etwas geringerer Anstieg.
Eine Kürzung im Rentenniveau.
Nein, aber es ist, ich meine, das System funktioniert halt so nicht mehr, wie unsere Altersstruktur ist.
Doch, ich meine, die Simulationen zeigen, das funktioniert, die Beiträge werden ein bisschen steigen, aber das System ist stabil.
Auf über 22%
von 18%? Ja, aber ich meine, das ist ganz natürlich, wenn Sie länger leben, wenn Sie sparen würden, wenn Sie länger leben und längere Zeit in Rente sein möchten, dann müssen Sie vorher ein bisschen mehr einzahlen. Das ist auch so, wenn Sie ansparen würden für die Rente über eine Kapitaldeckung. Das ist ganz normal. Jetzt kann man sich fragen, finde ich das blöd, dass die Deutschen gerne nicht länger arbeiten möchten? Offensichtlich, die Umfragen zeigen, die Deutschen möchten das so. Die sind auch bereit, mehr Beiträge zu zahlen für eine stabile Rente. Und von daher, was sind wir denn hier, dass wir sagen, das ist falsch?
Aber das ist doch nicht gerecht, ein System quasi aufzusetzen, in dem die Jüngeren immer mehr belastet werden.
Das stimmt ja auch
alle
nicht.
Reden die werden, von Nachhaltigkeit.
Die werden ja nicht. Also, sie müssen doch die Einzahlung ins Verhältnis zu den Auszahlungen setzen. Und wenn die Jüngeren, die leben ja auch länger. Die kriegen ja später auch längere Rente. Und ja, es gibt da Rechnungen zu und da sehen Sie, die interne Rendite dieser Rentenversicherung ist, also die ist robust und die ist stabil und also die ist auch nicht für die Jüngeren niedriger als für die Leute, die vor 5 Jahren in die Rente gegangen sind.
Die Rentenpakets der Ampelkoalition beliefen sich auf 500 Milliarden Euro über 20 Jahre.
Ja, und das sind 500 Milliarden, die jüngere Generation später auch kriegt, die wieder rauskriegt. Nee,
das ist ja schon über 170 Milliarden aktuell. Also ein Drittel des Bundeshaushalts geht nur in die Rente rein. Wir steuern da auch.
Das sind versicherungsfremde Leistungen, wie die Elternzeiten, die Mütterzeiten, die Erziehungszeiten, die werden über den Bundeshaushalt finanziert. Das ist normal und das ist richtig so.
Wir nehmen es doch komplett die Luft zum Atmen. Das heißt, die Bundesregierung schränkt sich doch nach und nach mehr ein. Wenn wir schon ein Drittel in den Bundeshaushalt
Der Bundeszuschuss Bruttoinlandsprodukt steigt überhaupt nicht. Der ist konstant. Der steigt auch über die nächsten Jahre praktisch nicht an. Und wir hatten auch schon mal einen höheren Bundeszuschuss relativ zum Bruttoinlandsprodukt.
Ich frage mich, wie andere Länder das aushalten. Wie die Schweden es schaffen, wo das Rentenalter bei 69 endet. endet, wie die Dänen es schaffen, wo die 70 Jahre schon festgelegt sind.
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das Rentensystem zu verbessern. Also höhere Löhne, Vollbeschäftigung, wären wir als Wirtschaft produktiver. Wir haben seit Jahren keinen Produktivitätszuwachs. Und Sie haben eben die Rechnung aufgemacht, früher haben 6 Arbeitende einen Rentner finanziert, jetzt sind es 1,5, bald wird es vielleicht 1 Arbeitender, der einen Rentner finanziert. Naja, wie geht das überhaupt? Ja, durch Produktivität, dadurch, dass jeder einzelne Erwerbstätige mehr erwirtschaftet als vor 10, 20, 40 Jahren. Und wie werden wir produktiver? Dann sind wir bei dem Thema, was wir eben hatten. Wir müssen investieren, wir brauchen Innovation beispielsweise, wir brauchen Vollbeschäftigung und Zuwanderung.
Ja, leider hat das mit der Produktivität in den letzten Jahren überhaupt nicht geklappt, die zu steigern.
Ja, weil die Infrastruktur verfällt. Aber die Fakten sind natürlich, dass es schwierig wird. Ich könnte jetzt auch sagen, sind Sie vorsichtig, ein Babyboomer moderiert die Sendung. Aber wäre vielleicht, glauben Sie denn, dass die Politik, das ist jetzt eine Intuition, vielleicht doch noch den Mut findet, da was zu ändern, weil es muss sich etwas ändern.
Ja, was heißt Mut? Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen dessen, was mutig ist. Also Frau Löhr findet es, glaube ich, wenn es mutig, wenn die Renten gekürzt werden de facto. Nein, oder das Rentenniveau, ja, wenn die Leute länger dafür arbeiten müssen, um die gleiche Rente zu bekommen, das gleiche Rentenniveau wie heute, was de facto eine Kürzung ist. Ich fände es mutig, wenn wir sagen, wir verabschieden so ein Rentenpaket in der Art, wie die Ampel es schon geplant hatte, um das Niveau zu sichern. Erstens aus Respekt vor denen, vor den Boomern, die bald in Rente gehen. Und natürlich auch aus Gründen der Gerechtigkeit. Die Renten in Deutschland sind eh schon viel zu schlecht. Die gesetzliche Rente könnte viel besser sein wie in Österreich. Und ich fände es mutig, stattdessen zu sagen, wir investieren mehr Produktivität, bessere Löhne. Der Niedriglohnsektor in Deutschland, der ist ja beispielsweise auch Grund dafür, dass die Rentenkasse so leer ist. Weil wer wenig verdient, zahlt auch wenig ein.
Können wir uns vielleicht bei den wörtigen Rentenkürzungen darauf einigen, wenn Sie sagen, faktisch ist das eine Kürzung. Ja. Das ist dann aber immer noch dazu sagen, was Sie meinen. Weil Rentenkürzung, glaube ich, verstehen die meisten Menschen. Dieses Jahr kriege ich 1.000 Euro Rente und nächstes Jahr nur noch 900 Euro Rente. Also das ist ja damit nicht gemeint.
Oh, das ist auch gesetzlich ausgeschlossen.
Genau.
Ja. Ja, aber es ist schon gemeint, dass weniger Kaufkraft da sein könnte.
Ja, das ist klar.
Dass Sie heute 1.000 kriegen, nächstes Jahr wieder 1.000 und das übernächste Jahr auch 1.000, obwohl die Löhne steigen und Sie dann eben als Rentner immer weniger relativ kaufen können.
Ja, das ist es gibt ja auch so, dass Gehaltsempfänger und Leute, die aktiv am Arbeitsleben teilnehmen, ja auch Kaufkraftverluste haben, wenn ihre Gehaltserhöhung niedriger ist als die aktuelle Inflation. Jetzt haben wir ja das Thema Rente mit Mindestlohn und mit Bürgergeld auch so ein bisschen hier in die Sendung nach vorne gestellt. Gehen wir vielleicht mal zum Bürgergeld. Wie hoch ist das Einsparpotenzial da, das die Union vermutet, indem sie erstmal das umfirmiert als Grundsicherung und dann sagt, dass der Vermittlungsaspekt, also die Vermittlung von neuer Arbeit, im Vordergrund steht und gleichzeitig auch noch fordert, also wer arbeiten kann und kein Hindernis hat, Kindererziehung, Krankheit, kranke Eltern betreuen und nicht arbeitet, dem wird die Grundsicherung dann gestrichen.
Ja, ja, um die Frage zu beantworten, wäre es jetzt wahrscheinlich besser, wenn Herr Linnemann hier säße. Aber auch er würde Ihnen wahrscheinlich keinen Milliardenbetrag nennen, der da jetzt konkret eingespart werden könnte. Es ist letztlich im Moment eine Blackbox. Also die Union ist sehr hoffnungsvoll, dass es da ein großes Sparpotenzial gibt. Ein gewisses Sparpotenzial sehe ich da auch. Ich meine, die Ausgaben für das Bürgergeld belaufen sich inzwischen auf fast 50 Milliarden Euro, wenn man auch die Kosten der Unterkunft dazu nimmt. Das ist eine enorm hohe Summe. Und wenn wir uns angucken, dass wir im Moment noch so ungefähr 1,3 Millionen offene Stellen im Land haben und 1,8 Millionen der Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig wären, aber eben nicht arbeiten, dann gäbe es dafür schon noch Potenzial, die ein oder andere Lücke vielleicht dann doch zu füllen und jemanden aus dem Bürgergeld rauszuholen. Ja. Wir hatten, also vielleicht nur kurz zur Einordnung, wir hatten in den vergangenen Jahren aber eigentlich immer das gegenteilige Phänomen, nämlich dass die Kosten deutlich höher ausgefallen sind als das, was im Haushalt eingeplant war. Im November mussten auch noch mal schnell 3,7 Milliarden waren es, glaube ich, zusätzlich noch mal organisiert werden. Also der Trend geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Und wie die Union es tatsächlich jetzt schaffen will, da eine Wende einzuleiten, ist mir im Moment auch noch nicht so ganz klar.
Wir hatten gerade angesprochen, wir brauchen dringend eine Ankopplung der Wirtschaft. Wir haben ja momentan mit den Bürgern das Problem, dass das entsprechend auch Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt fernhält. Ein Freund von mir hat eine Logistikfirma, der sucht händeringend Lagerarbeiter. Die verdienen nicht so viel, sind knapp über dem Bürgergeld und da finden eben kaum Mitarbeiter, die dort arbeiten wollen. Weil die Leute sagen, für 5, 6 Euro mehr über dem Bürgergeld arbeite ich nicht.
Das heißt, ich komme Ihnen gleich noch mit dem Thema Mindestlohn, aber das wollte ich nur sagen, das könnte damit ja auch was zu tun haben.
Ja, noch ganz kurz was zum Bürgergeld sagen. Zwei Sachen dazu. Es gibt auch Verfassungsgerichtsurteile, die begrenzen, was man da tun kann. Also man kann das nicht vollständig munter ganz runterkürzen. Und dann, was ich in der Debatte manchmal ein bisschen anstrengend finde, ist, dass wir immer mit nominalen Werten reden. Also wir reden 50 Milliarden, 1000 Milliarden. Und allein durch die gestiegenen Preise und die gestiegenen Löhne ist das einfach was anderes als vor 10, 15 Jahren. Und als Ökonomen gucken wir mal darauf, was ist das im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung? Wenn ich mir da das Bürgergeld angucke, ist es zumindest beim Haushaltsansatz dieses Jahr, wer weiß, was daraus passiert, aber das ist in etwa das, was wir 2015, vor 10 Jahren gesehen haben. Also ich sehe da wirklich kein großes Problem. Da ist nicht, also wir diskutieren in diesem Wahlkampf Scheinprobleme. Wir haben die verfallene Infrastruktur, wir haben die Konkurrenz aus China und den USA und wir diskutieren über Karenztage oder über ein paar Euro beim Bürgergeld, ob das vielleicht 10 Euro zu hoch ausgefallen ist bei der letzten Erhöhung. Und wir kriegen dadurch die Summen nicht zustande, die wir zur Problemlösung brauchen. Und wir lösen die Probleme, die echten Probleme der deutschen Wirtschaft nicht. Und das finde ich wirklich tragisch. Und aus meiner Sicht ist das ein Problem der allermeisten der Programme, die wir jetzt hier gesehen
haben. Aber die Debatte geht aus meiner Sicht jetzt nicht darum, ob das Bürgergeld 10 Euro zu hoch ist oder nicht zu hoch ist, sondern sie geht darum, dass wir mehr als 10% des Bundeshaushalts für eine Leistung ausgeben, die Menschen finanziert, die nicht arbeiten und wir zugleich aber mehr als 1 Million offene Stellen im Land haben. Also das ist ja schon ein gewisser Widerspruch und darauf hinzuarbeiten, vielleicht auch mit etwas mehr Druck, als es im Moment so ist, dass wieder mehr Menschen auch solche offenen Stellen, die vielleicht nicht super attraktiv sind, aber die eben auch besetzt werden müssen, aufnehmen, dass
die Frage wäre ist, vielleicht sagen, schon so eine, ja, natürlich, also ein es ist Versuch natürlich wird. Immer richtig, die Menschen versuchen, in Arbeit zu bringen. Die Frage ist nur erstens, gelingt uns das über Sanktionen vor allem? Oder haben wir da nicht auch Menschen, die wirklich multiple Probleme haben? Also meinetwegen Suchterfahrung, wirklich schlechte Ausbildung, Sprachprobleme. Ich meine, bei den Bürgergeldempfangenden sind ja auch relativ viele Menschen aus der Ukraine da, die zum Teil Sprachprobleme haben. Und sagen Sie, im Lager ist das vielleicht kein Problem, aber es gibt durchaus Bereiche, wo das ein Problem ist. Und dann muss man aber auch ehrlich sein und sagen, naja klar, also soll man reingucken, kann man gucken, aber 60 Milliarden Investitionsbedarf. Wenn wir bei den 50 Milliarden 5 Milliarden rauskürzen können, ist das, glaube ich, schon, das wäre schon ein Erfolg. Ja? Und das heißt, weil wir haben dieses Problem noch nicht mal zu einem Zehntel angegangen.
Aber wir können es ja mal versuchen.
Genau, Sie sprachen gerade mit der Ukraine an. Das ist ein guter Punkt. Weil warum schaffen wir es in Deutschland nicht, noch mehr von den Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Andere Länder, Frankreich, Niederlande, ähnliche, haben es viel besser geschafft, die Ukraine, die dort hingekommen sind, besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Deutschland schaffen wir es nicht. Warum nicht? Und wenn wir da rangehen, dass wir dort rangehen, gucken, wie wir die Leute besser in den Arbeitsmarkt integrieren können, wie wir sinnvollerweise die Menschen früher wieder in den Arbeitsmarkt reinkriegen, fördern und fordern. Früher mal die Prämisse, mittlerweile wird nur noch gefördert, nicht mehr gefordert.
Nur, das ist ja richtig, nur ich weiß nicht, ob Sie damit Geld sparen. Es gibt ja auch Erfahrungen, dass wenn Sie zu den Leuten nach Hause gehen und denen gezielte Jobangebote machen und da ein bisschen Druck ausüben, dass die dann einen Job aufnehmen. Richtig, aber da müssen Sie, das kostet am Anfang Geld. Das ist eine gute Sache, sollte man machen. Ja, da muss ja jemand hingehen, da muss jemand eingestellt sein, da muss jemand die Kapazitäten bei der Arbeitsagentur haben, genau diese Dinge zu tun. Und Sie drehen mit dem Kopf, aber das sind ja Sachen, die...
Jetzt reden wir gerade über ein paar tausend Euro für einen Mitarbeiter, der da rumläuft und die Mitarbeiter, die wir in Arbeit kriegen würden, die dann nicht mehr auf der...
Ja,
nicht mehr
Bürger... Ich sage ja, es ist richtig, das zu tun.
Hängt aber ein bisschen der Vergleich.
Nur, nee, also ich finde, der Vergleich hinkt überhaupt nicht. Es ist richtig, das zu tun, nur das ist genau wie bei der Digitalisierung. Wenn Sie da was einführen, brauchen Sie am Anfang neue Computer, Sie brauchen auch mehr Zeit, um die Software einzuführen, Sie müssen manchmal Systeme parallel laufen lassen. Das ist alles richtig, das zu machen, aber es ist kein Patentrezept, um kurzfristig die Finanzierung
zu schließen. Warum wird das denn nicht gemacht? Seit Jahrzehnten wurde nichts in dem Bereich gemacht. Warum noch nicht?
Vielleicht, Herr Höfgen. Ja, wir haben tatsächlich beim Bürgergeld ein anderes Einsparpotenzial. Und zwar haben wir 800.000 Menschen, die stocken auf. Die verdienen also zu wenig und müssen noch vom Staat die Löhne subventioniert bekommen. Das macht 6 Milliarden Euro mehr aus. Wie könnten wir die sparen? Durch bessere Löhne beispielsweise. Also wenn wir über das Thema Mindestlohn reden und Mindestlohnbetrug, den man vielleicht dann nicht mehr begeht, haben wir in Deutschland auch zu Hunderttausenden, dann könnte man auch beim Bürgergeld sparen. Oder indem man die Wirtschaft ankurbelt und so die Unternehmen, Sie haben von 1 Million offenen Stellen gesprochen, das stimmt, wir haben aber 3,6 Millionen offizielle Arbeitslose. Also statistisch gesehen kommen 4 Arbeitssuchende auf jede offene Stelle. Das ist nicht Arbeitskräftemangel und auch nicht Vollbeschäftigung. Da geht noch was. Und wie kriegt man das hin? Wirtschaft ankurbeln.
Herr Dolin, Sie haben gerade sich beschwert über die Phantomthemen in den Wahlprogrammen und in der wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Diskussion. Gehört da auch der Mindestlohn dazu, den ja die SPD nach dem Erfolgsmodell von 21 wieder ins Wahlprogramm geschrieben hat? Man kann sagen, dass das einer der Gründe war, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist. 15 Euro werden jetzt gefordert. Ist das realistisch?
Ich glaube, das ist realistisch. Die Frage ist ja auch, wann, wie schnell das dann tatsächlich kommt. Aber das ist durchaus realistisch. Wir müssen einfach mal einen Schritt zurück machen. Wir haben ja diese letzte Mindestlohnerhöhung, die wir da bekommen haben. Also nicht die letzte, sondern die nach der letzten Wahl. Das ist die relativ kräftige. Das war ja eine Idee, die Kaufkraft der ärmeren Menschen zu erhöhen. Dann ist die eingeführt worden, dann kam der Inflationsschub und das meiste davon ist wieder erodiert, ist weg, weil die Preise so stark gestiegen sind. Jetzt haben die Menschen im unteren Bereich, haben heute ein bisschen mehr Kaufkraft als damals. Das ist wegen dieser Mindestlohnerhöhung, aber es war was anderes geplant. Es war was anderes intendiert vom Bundestag, der diese Erhöhung beschlossen hat, nämlich eine kräftige Ausweitung der Kaufkraft. Und das ist nicht passiert und das ist etwas, wo man jetzt eben nachlegen könnte. Da wird man viele Probleme lösen. Man hätte einen besseren Lohnabstand zum Bürgergeld, man hätte weniger Kosten für die Aufstocker, man hätte mehr Einnahmen in den Sozialkassen. Also das ist schon eine sinnvolle Sache, da auch den Mindestlohn wieder zu erhöhen.
Übrigens ist der Lohnabstand seit Einführung des Mindestlohns zum Bürgergeld größer geworden, nicht gesunken. Wird häufig so getan, als wäre der kleiner geworden, ist er aber nicht, ist größer geworden.
Problem ist, bei Unternehmen natürlich müssen wir erstmal das Geld erwirtschaften. Wir haben, wie vorhin angesprochen, einige Probleme aktuell in Deutschland. Wir haben zu hohe Energiekosten, wir haben zu hohe Kosten für Bürokratie und ähnliche Themen. Wir haben, wenn wir dann nochmal die Löhne anpassen, wird es noch schwieriger für Unternehmen überhaupt noch wirtschaftlich in Deutschland zu arbeiten. Das heißt, wir müssen ja erstmal das Geld verdienen, was ich morgen ausgeben kann. Als Unternehmer kenne ich das. Wenn ich da meinen Mitarbeitern eine Lohnerhöhung geben möchte, muss ich erstmal vorher mehr eingenommen haben. Ich kann einfach sagen, wir erhöhen jetzt aber den Lohn. Und es gibt ja eine Kommission, die sich um den Mindestlohn kümmert. Warum kommt die Politik immer wieder an und nimmt die Arbeit der Kommission ab? Wir haben eine Kommission eingesetzt, die sich darum kümmert. Und die Kommission gibt entsprechende Vorschläge. Da verstehe ich nicht, warum wir oder warum die Politik immer wieder das Thema auf das Tableau nimmt, wo wir eine gute Kommission haben, die die Arbeit macht. Und da sollten wir nicht reinfuschen.
Die Kommission macht ja im Grunde eigentlich nur noch eine Anpassung an den Tariflöhne, weil sie so aufgebaut ist, dass da ein Patt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern drin besteht. Die Kommission ist offensichtlich nicht dafür geeignet, den gesellschaftlichen Wunsch der Steigerung des Lebensstandards der ärmeren Bevölkerung abzubilden. Und ich stimme Ihnen völlig zu, wir haben Energiekostenprobleme in Deutschland, da muss man dran. Aber das, was ich eben gesagt habe, Diagnose und dann Therapie. Wenn ich ein Energiekostenproblem habe, ist aus meiner Sicht die falsche Therapie zu sagen, das müssen die Mindestlohnbeziehenden bezahlen, indem ihre Löhne zurückbleiben. Sondern dann muss man an den Energiekosten drangehen.
Wenn man über einen höheren Mindestlohn redet, muss man aber auch ehrlich sein, dass sich dann viele Produkte für die Verbraucher verteuern würden. Vom Friseurbesuch angefangen, über den Besuch in der Gastronomie, dann wird der Kaffee noch teurer. Also das zieht ja auch was nach sich und man sollte vielleicht auch nicht suggerieren, dass jetzt eine Anhebung auf 15 oder 16 Euro, was ja gefordert wird, nur den Beschäftigten zuguten käme, sondern da ist ja auch wieder, geht ein größerer Teil an Steuern und Sozialabgaben ab. Also das ist, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt allein den Beschäftigten zugute käme und es verteuert eben wiederum den Faktor Arbeit. Und ich finde, in der Lage, in der wir jetzt sind, hat Gerhard Schröder, einst ein SPD-Kanzler, die Agenda 2010 beschlossen, auf den Weg gebracht, was ja nicht nur geringere Leistungen für Langzeitarbeitslose beinhaltete, sondern auch Reformen in der Krankenversicherung, niedrigere Unternehmenssteuern. Er hat alles daran gesetzt, dass die Wirtschaft wieder läuft und dadurch auch der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, finanzierbar ist. Und das vermisse ich in der aktuellen politischen Debatte, dass wir wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Erstmal den einen Schritt machen, nämlich die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und dann können wir darüber reden, dass dieses Niveau, was wir uns hier über all die Jahre aufgebaut haben, auch weiter finanziert werden kann.
Ja, gerne darüber reden, aber dann bitte mit Instrumenten, die dafür richtig geeignet sind und nicht Karenztage oder Mindestlohn zurückhalten oder irgendwo Rente kürzen.
Also das sind doch alles. Was die Karenztage angeht, ich meine, das ist in etlichen Ländern Usus. Warum ist das in Deutschland nicht?
Es ist kein ersten Krankheitstag, der nicht bezahlt wird.
Aber damals waren es harte Einschnitte, die damals der Schröder gelaufen sind. Wir brauchen entsprechend wieder solche Einschnitte, dass wir die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Wir brauchen nicht so ein bisschen hier, ein bisschen da. Würde ich den richtigen Kanzler erstmal angeht.
Ein bisschen hier, ein bisschen da, 600 Milliarden Investitionsprogramm.
Und all die Einschnitte würden natürlich die Kaufkraft der Leute mit wenig Geld im Geldbeutel schmälern. Die würden sich also noch weniger beim Friseur oder im Supermarkt leisten.
Ich habe jetzt ein Problem. Unsere Karenzzeit bis zum Sendeende dauert noch genau 47 Sekunden. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen Punkt. Bedanke mich bei Julia Löhr, bei Thomas Hoppe, bei Maurice Höften und bei Professor Sebastian Dolin. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Bundestagswahl 25. Was will der Parteinachwuchs mit hochrangigen Vertretern der deutschen Parteijugend? Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Anja Chalet, unter anderem darin die Sitzung des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Atomausstieg. Bleiben Sie bei uns.